Auch in diesem Jahr haben unsere Experten sich wieder zusammengesetzt, um die Sophos SOS Security Week auf die Beine zu stellen. In der mehrteiligen Webinarserie werden verschiedenste Aspekte der Cybersecurity beleuchtet. Und weil die Inhalte so gut angekommen und vor allem super informativ sind, haben wir uns entschieden, die Tonspur dieser Videos auch als Podcast zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne Bühne frei für Sebastian Kaiser und Daniel Kamran, die in Teil 2 der SOS Security Week die Arbeit des Threat Response Teams unter die Lupe nehmen und Spannendes aus dem Nähkästchen über ihre Jagd auf die Cyberkriminellen berichten.
IT-Sicherheit für die Ohren. Der Expertenpodcast rund um aktuelle Cybersecurity-Themen. Von Sophos.
Ganz herzlich willkommen zum Tag 2 der Sophos Security SOS Week. Mein Name ist Sebastian Kaiser, hier vom Sales Engineering in Deutschland. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast dabei zu haben, weil wir nämlich über Threat Response heute reden werden. Ist vielleicht auch ganz spannend. Buß- und B-Tag, also heute Momente der Einkehr, des Zurückblickens, des Besinnens und was man vielleicht besser machen kann. Daniel, magst du dich vielleicht auch kurz vorstellen?
Ja, vielen lieben Dank, Sebastian, und herzlich willkommen allerseits. Danke für eure Teilnahme bei unserem heutigen, Podcast-Besprechung.
Alles.
Back and forth. Genau, alles mit dabei, hoffentlich. Heute geht's um Threat Response und ich freue mich heute über meine eigene Erfahrung, euch allen ein paar Geschichten, ein paar Einsichten mitteilen zu dürfen. Es geht hier um Incident Response und auch um generelle Threat Response.
Genau. Wir haben ja gestern schon einen kleinen Auftakt gehabt von den Kollegen Sascha Pfeiffer und Michael Veit. Die haben so ein bisschen über die Bedrohungslandschaft geredet, was so passiert, wie die Angreifer sich fortbewegen. Also sehr in der Theorie, aber wir gehen jetzt heute echt ins Eingemachte. Wir gucken uns, ich glaube, unser CTO hat das mal so schön gesagt, Joe Levy, Cybersicherheit ist ein Kontaktsport und wir gehen heute ja in den Kontaktsportler. Oder Daniel, sag mir, ist es ein schmutziger Kontaktsport?
Es muss nicht schmutzig sein, aber in der Praxis ist es leider oft schmutziger, als es tatsächlich sein muss. Und genau deswegen ja. Wollen wir heute direkt auf die ersten Stufen eingehen, die Vorbereitungsstufen hoffentlich.
Genau. Also Incident Response ist der Fachterminus aus dem Englischen. Ich sage jetzt mal auf Deutsch Vorfallsbearbeitung oder zeitnahe Vorfallsbearbeitung. Und wenn man reagieren möchte, ist es natürlich immer sinnvoll, ja, einen Plan zu haben. Kannst du da was erzählen, was denn ein Incident Response Plan ist, warum man vielleicht auch besser einen hätte und wie groß der sein muss, wie ausgefeilt der sein muss und wie das einem helfen kann?
Ja, ich bevorzuge tatsächlich den englischen Begriff Incident Response, aber der deutsche Begriff ist auch schön, Sicherheitsvorfallsbearbeitung, nicht Reaktion, sondern Bearbeitung. Und das zeigt mir auch, ich kann es bearbeiten, auch am ersten Schritt. Es gibt eine Vorbereitungsphase, es gibt einen Plan, den ich aufsetzen kann. Und in diesem Plan kann ich ganz genau strukturell mir anschauen, wie ich einen Incident bearbeite. Und auf dem Bildschirm sieht man es hoffentlich jetzt so schön. Ist immer schön, wenn ein Plan zusammenkommt. Und darum geht es dann eben auch jetzt, wie kann ich denn vergewissern, dass solch ein Plan auch genau funktioniert. Auf meinem Bildschirm sehen wir jetzt so einen typischen Plan, so einen Zyklus. Der hier wäre dann von SANS. Es gibt auch Pläne von NIST. Aber im Allgemeinen steht ein Plan dafür, dass man sich zusammensetzt, dass man sich unterhält und auch sich klar macht, wenn es einen Vorfall gibt. Und so definieren wir einen Vorfall, dann möchten wir genau so vorgehen.
Daniel, wenn ich darauf gucke, kriege ich erstmal einen Schreck. Also ich sehe erstmal hier The Circle of Life oder The Circle of Incident. Ja, kriege ich als unbedarfter Anwender, denke ich, ich bin hier gleich in der Waschmaschine der Reaktion und das geht immer weiter, das geht immer rund und ich komme da sozusagen nicht mehr raus. Du hast ja gerade in der Meme auch sehr schön schon einen Teilnehmer unseres Response-Teams gezeigt, unseres A-Teams, ja. Jetzt noch mal ein bisschen Butter bei die Fische, der Plan, bevor wir in den Lifecycle einstellen, wie gut, wie komplex muss der sein, wo fange ich an? Also ich habe wirklich gar nichts und ich antworte jetzt auch mit einer Meme, habe ich jetzt nicht mitgebracht, habe ich aber letztens gesehen. Mein Incident Response Plan und da hatte jemand die DIN-A4-Seite hinter sich geklebt an die Bürowand und da stand dran, call your boss. Ja, das war sozusagen sein Incident Response Plan. Ist das schon Plan? Reicht das schon? Oder brauche ich ein bisschen mehr?
Ich glaube, ein guter Incident-Response-Plan setzt sich daraus zusammen, dass dieser Plan ausführbar ist, Nummer eins. Ich sehe leider allzu oft, dass Pläne vor 2-3 Jahren kreiert werden und diese dann eben unter dem Staub irgendwo unter dem Tisch liegen und man weiß gar nicht mehr, dass diese existieren. In unserem Incident-Response-Team haben wir auch ganz oft Vorfälle, wo solche Pläne gemacht werden, weil es natürlich auch Teil eines gewissen Compliance sein kann oder auch, weil man dazu genötigt wird von der Cyberversicherung als Beispiel. Aber diese Pläne werden dann auf gewissen Stellen hinterlassen, digital, die dann auch leider Opfer eines Angriffs sein können. Wir wissen zum Beispiel, dass Angreifer genau absichtlich auf solche Dateien hingezielt angreifen, diese entfernen oder auch verschlüsseln. Das heißt, ein Plan muss ausführbar sein, Nummer eins. Er muss verfügbar sein. Ich muss darauf zugreifen können in den schlimmsten Vorfällen. Und er muss einfach sein. Es müssen ganz einfache Schritte sein. 1 bis 5. Was muss ich jetzt machen? Wen muss ich anrufen? Welche Kontaktdaten sind dahinterlegt? Sind diese Kontaktdaten noch aktuell? Was muss ich sagen, sobald ich da angerufen habe, wenn es mein Chef ist, wenn es der Sicherheitsbeauftragte ist, wenn es eine externe Firma ist, die sich auf Incident Response spezialisiert hat? Wie schnell geht es überhaupt? Haben wir es geübt? Das ist ein Plan. Mhm. Einfach nur 1 bis 5, 1 bis 10, 1 bis 15 Schritte, die ich verfolgen kann.
Also nicht der, wie du gesagt hast, nicht der 40-seitige abgeheftete Ordner, obwohl das dann schon gut wäre, weil der ist da dann schon ausgedruckt. Also Green IT hilft hier nicht, digitales Speichern, das ist tatsächlich ein Teil, was man mal ausdrucken muss. Telefonnummer steht drauf, hast du gesagt, wichtige Telefonnummer. Du hast es schon angeteasert, Entscheider. Also es muss ja irgendjemand, muss das Recht haben oder die Macht, diesen Notstand auszudefinieren oder auszurufen. Und der muss natürlich auch, in, ich sag mal, in der Meldekette hinterlegt sein oder irgendwann wird es halt ein Meeting geben und dann wird entschieden, ja, wir haben Vorfall und wir müssen jetzt zusätzliche Truppenteile reinholen oder wir müssen jetzt sozusagen aktiv werden. Na, also ich halte fest, ausgedruckt, Kontakte hinterlegt, eher klein und fein als groß und schwer und ausführbar. Und du hast es gerade schon gesagt, ich denke ja gleich an eine Brandschutzübung, es muss wohl auch regelmäßig mal überprüft werden, ob der funktioniert. Wie würde das aussehen?
Regelmäßig überprüft werden. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass das Blatt Papier, der Plan an sich, alle 6 Monate zumindest überprüft wird und dass wir dann draufschauen und sagen, sind die Telefonnummern noch aktiv? Sind die Personen, die bei uns arbeiten, noch hier so richtig hinterlegt? Sind die Prozesse noch aktiv? Sind das tatsächlich unsere Systeme, die wir so eingetragen haben oder unsere Definition eines Vorfalls? Ist die noch tatsächlich aktuell? Das ist das eine. Das andere ist, dass wir solche Pläne auch durchspielen müssen. Das nennt sich Tabletop. Ja, das ist ein Industriebegriff. Tabletop steht dafür, ja, wie es so schön heißt, du sitzt rund um den Tisch und dann hast du eine gewisse Person, die eben die fragestellende Person ist, die nimmt sich den Plan und gibt dir ein Szenario, Sebastian, und sagt dann, hör mal Sebastian, du hast einen Vorfall am Samstag. Du bekommst das von deinem Partner mitgeteilt, dass er nicht mehr auf seine Systeme zugreifen kann. Was machst du denn als erstes? Okay, du gehst ins Büro, okay, du schaltest dich auf die Maschine, was machst du dann? Ja, einfach diese Szenarien durchspielen.
Frage-Antwort, also ein Planspiel, genau. Das kann klein und knapp gehalten werden, um einfach zu gucken, was passt. Und vor allen Dingen, also was für mich immer wichtig ist, wann definiere ich diesen Notfall und was passiert dann, was läuft dann sozusagen ab? Jetzt haben wir in diesem schönen, wunderschönen Lifecycle, den du uns hier gezeigt hast, haben wir sozusagen diese Prepare-Phase schon besprochen. Was ist denn deine Erfahrung? Wie viele Kunden haben denn das? Oder wenn du mit Vorfällen zu tun hast, wie viele haben denn einen Plan oder entwickeln die den Plan on the go, on the fly, wenn was passiert?
Ja, das Interessante ist ja, im Englischen heißt es ja Hindsight is 2020. Wenn du rückblickend schaust, dann bekommst du natürlich die Infos, die du haben wolltest oder solltest. Die Kunden, die Firmen, die bei uns ins Incident Response Team kommen, die haben normalerweise keinen strukturierten Incident Response
Plan. Okay.
Es gibt 2 Typen Kunden. Es gibt die einen, die bei der Erkennung, bei der Identifizierung, das sehen wir dann hier im 2. Schritt, sofort ihren Plan einleiten. Und wenn das 5 Schritte sind und wenn mein Team oder wenn ein anderes Team auf dem 4. Schritt stehen, dann bekommen wir durch diese Firma die Kontaktaufnahme am gleichen Tag. Dann gibt es aber Firmen und darin liegt dann der Unterschied zwischen einer Firma, die einen Plan hat und einen Plan nicht hat. Dass die Kontaktaufnahme zu einem Expertenteam, was einen Incident Response leisten kann, was diesen Zyklus durchgehen kann, was der Firma helfen kann. Das geschieht normalerweise erst nach 24 bis 48 Stunden. Das ist kritische Zeit, die verloren geht. Deswegen auch meine Bitte, meine Empfehlung immer, seid gut vorbereitet.
Und auch so schnell wie möglich, also keine Zeit verlieren, wirklich zum Telefonhörer zu greifen, wäre jetzt die einfachste Variante, um mal unseren Incident Response Team, Incident Response Service sozusagen zu beschreiben. Da gibt es eine Telefonnummer, gibt es eine E-Mail-Adresse. Was ich noch ganz lustig finde, Daniel, wenn man manchmal so Alarme sieht oder auch wenn das durch die Presse geht, irgendeine Firma gehackt, Ransomware, was immer, es wird sozusagen alles abgeschaltet, dann geht man auf die Webseite und dann steht da immer nur wegen eines Sicherheitsvorfalls sind wir telefonisch nicht mehr erreichbar. Also wo man merkt dann, okay, wichtige Frage, habe ich Voice-over-IP, habe ich Groupware-integrierte Telefonie und ist das vielleicht dann betroffen? Also habe ich dann vielleicht noch ein Handy oder eine drahtgebundene Telefonleitung? Kann ich überhaupt noch jemanden anrufen? Und wo ist dann das Adressbuch? Habe ich mir die Nummer aufgeschrieben oder?
Ja, und du sprichst also Basics. Die Basics, ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Es geht um die Basics, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, während deines Angriffes, wie ich überhaupt E-Mail verschicke. Ob ich überhaupt an meine Kontakte rankomme. Ich kann mir gar nicht vorstellen, während eines Angriffes, wenn es irgendwo geknallt hat und ich brauche Hilfe, bin ich überhaupt zahlungsfähig, weil ich keine Zugriff auf meine Konten mehr habe. Das sind einfach diese Basics. Und wir sehen das tatsächlich sehr, sehr oft in unserem eigenen Team, wo wir mit Firmen zu tun haben, die vielleicht einen schwerwiegenden Vorfall haben. Und dann kommt immer die erste Frage, aber wie kann ich denn jetzt zahlen? Wie können wir uns denn kontaktieren? Und wir
und nicht ein Ransomware bezahlen, sondern es geht erstmal um eine, vielleicht auch eine Dienstleistung. Genau, okay.
Es geht um eine Dienstleistung, es geht um eine Hilfe, es geht um den Wiederaufbau, es geht um externe Firmen, die jetzt kommen und helfen. Es geht auch darum, wie können wir überhaupt einen Kommunikationskanal aufbauen.
Okay.
Über unkompromittierte Mittel, wie zum Beispiel E-Mails oder Online-Messages oder was auch immer. Das heißt, das wird auch bei uns eingesetzt.
Also es ruft jemand an und das Erste, was ihr macht, ist erstmal die Kommunikationsparameter festzulegen. Also gib mir eine unkompromittierte E-Mail-Adresse oder irgendeinen Kanal, wo wir zeitnah kommunizieren können. Ja, sehr spannend. Mir fällt noch eine andere Sache ein, die ich sehr spannend fand. Das ist, glaube ich, war ein alter Vorfall bei Norsk Hydro. Da ging es ja auch um Ransomware-Shutdown, komplette Abschottung des Netzes. Der Kommunikationsplan sah so aus, dass man da so Zettel in die Eingänge geklebt hat, wo drinnen stand, bitte fahrt eure Laptops nicht hoch. Und das Spannende war aber, zumindest ist die mobile Welt, also Smartphones, Tablets, waren offenbar nicht kompromittiert. Und das war sozusagen, das war der Backbone für eine Kommunikation, wo sie sozusagen weiterhin über irgendeinen Cloud-Dienst kommunizieren konnte, obwohl das natürlich dann auch immer fraglich ist. Ne? Wie weit ist der Angreifer vorangekommen? Wie ist er eingedrungen? Und kann ich das in der frühen Phase überhaupt erkennen, wie weit er ist? Wie ist denn mein aktueller Zustand? Gib mir doch noch mal ein paar Beispiele, wie das tatsächlich, also was sind die Anzeichen, wo das sozusagen getriggert wird für den jetzt mal für den IT-Admin oder auch für einen Benutzer? Und wie sieht dann die Kontaktaufnahme aus, beziehungsweise was würdest du empfehlen, was sind die ersten Handlungen, die man machen oder vielleicht auch nicht machen sollte?
Zuerst einmal, Vorbereitung ist super wichtig. Aber nehmen wir mal an, wir haben die Vorbereitung gemacht oder wir haben sie nicht gemacht. Wie es auch sei, wir sitzen gerade vor einem Vorfall, wir bekommen gerade gemeldet, dass gewisse Maschinen nicht mehr zugänglich sind und dass wir da Applikationen finden, Prozesse finden, die ungewöhnlich sind. Wir finden, dass Accounts geändert wurden, muss nicht mein Admin-Account sein, vielleicht nur ein neuer Account angelegt und im schlimmsten Falle jemand auch ein Account mit Privilegien, die dazu führen würden, dass man vielleicht auch rechnerfern Prozesse und Software ausführt. Bei solchen Vorfällen, bei solchen Incidents, bei solchen Kompromittierungen ist es Nummer eins ganz, ganz wichtig, Ruhe zu bewahren. Ja? Also nicht Panik, nicht sofort rumklicken, nicht sofort ausschalten, nicht sofort Stöpsel ziehen und was auch immer. Mhm. Wir haben etwas gefunden, was ungewöhnlich ist. Wir müssen Ruhe bewahren, Infos sammeln und darauf dann eben eine Entscheidung treffen. Ja? Dann schaue ich mir meinen Incident-Response-Plan an. Ne? Wo ist das wiedergegeben? Wie würde ich diesen Incident einschätzen? Welche Prozesse müssen eingeleitet werden? Ja? Okay, jetzt hat sich dieser Vorfall als True Positive herausgestellt. Es ist tatsächlich ein Angriff. Ich kann jetzt auf mein Sicherheitssystem nach weiteren Alerts schauen. Ich kann jetzt eben bei der Identifikationsphase Daten sammeln. Ne? Sei es XDR, sei es durch meinen MDR-Anbieter, mein SIEM-Tool, was auch immer, ich habe meine Endpoints, meine Firewall, da kann ich mir jetzt Daten zur Seite ziehen. Dann kommt die nächste Phase, die Containment-Phase. Hier wird der Angriff eingedämmt. Ganz, ganz wichtig, bei einem Sicherheitsvorfall würde ich nicht empfehlen, die Rechner auszuschalten. Es gibt wichtige Daten, die im Speicher liegen, die gebraucht werden zur Analyse. Heutzutage, und das haben wir gestern besprochen, durch das Thema Lolbins, werden ganz viele Angriffe im Speicher ausgeführt. Einfach nur Prozesse, einfach nur Commands, einfach nur Scripting-Sprachen. Da brauchst du nicht unbedingt eine Datei. Okay? Die Maschinen werden contained, das heißt, wir isolieren die Maschinen, die betroffen sind, und suchen nach weiteren, die betroffen sind. Dann kommt die Eradication, das heißt, dann kommt die Bereinigung. Ja? Und da kann jeder selber auswählen, wie man das durchführen möchte. Möchte ich Full-Scale Incident Response machen, wo ich verstehe, was die Ursache ist? Weil das hilft mir dann eben, das Einfallstor zu stopfen. Und das hilft mir, tatsächlich zu verstehen, wie werde ich als Unternehmen angegriffen. Ganz, ganz wichtig, ganz viele Angriffe geschehen erneut und immer wieder. Das wurde auch gestern besprochen, dieses Repeat-Attack-Szenario. Dieses Einfallstor wird immer wieder durchgedrungen.
Du bist ja jetzt ein bisschen durch diesen Response-Zyklus gerast, sage ich mal. Was ist denn so, Pi mal Daumen, wie lange dauert denn das so, deiner Erfahrung nach? Also dauert das 2 Tage, dauert das 20 Tage, dauert das 3 Monate? Also es geht dann weniger um Wiederaufbau, wenn alles abgebrannt ist, sondern eigentlich diese, wann wird sozusagen Mission accomplished oder Angriff vorbei oder zumindest gestoppt? Also wie lange dauert das? Wie lange kann das dauern?
Ja, ist eine sehr gute Frage, Sebastian. Leider muss ich sagen, der längste Zeitraum ist tatsächlich bei der Identifizierungsphase.
Okay. Ja.
Angriffe werden leider zu spät erkannt, Nummer 1, weil Alerts vielleicht nicht wahrgenommen werden, weil Alerts vielleicht nicht korrekt interpretiert werden, weil Alerts vielleicht nicht korrekt zusammengefügt werden. Ja? Und zweitens gibt es einfach das Problem, dass heutzutage Angreifer übers Wochenende angreifen, über die Nacht ihre Angriffe durchführen, auch gezielt, weil sie wissen, dass bei einem normalen Maschinenbau zum Beispiel, bei einem Krankenhaus, die IT vielleicht nicht 24/7 ist, dass sie vielleicht von 9 bis 5 arbeitet. Das heißt, die längste Phase ist schon die Identifikationsphase, wo man erstmal Augen auf den Incident bekommen muss. Ja, alles danach, Containment, ja, isolieren, die Bereinigung, sei es neu aufsetzen und dann die Recovery, ja, das kann schneller vorhanden gehen. Ja, das kommt dann aber auch auf den Vorfall an. Bei Ransomware würde ich niemals schnell Sachen, das kann Wochen dauern. Aber der erste Schritt, dieses Finden der Nadel im Heuhaufen, das ist der schwierigste Schritt manchmal.
Ich nehme jetzt mal mit, wenn man auch da sozusagen sehr genau vorgeht und auch mit der entsprechenden Expertise, habe ich sozusagen bei den nachfolgenden Schritten eigentlich, habe ich es dann auch einfacher, wenn ich ganz genau weiß, was passiert ist und wenn ich auch so früh wie möglich reingegrätscht habe sozusagen. Wenn ich tatsächlich schon reagiere als Admin, was ist denn hier für ein Admin-Konto? Hast du den angelegt? Nee. Wer kann das sein, dass man schon sagt, so, oh, hier ist Gefahrenverzug und eben nicht kümmere ich mich Montag drum oder es ist ja schon 16:30, mein Arbeitstag ist zu Ende, sondern dass man da tatsächlich dann auch dran bleibt und dann da auch jemanden hat, der da mit drauf gucken kann oder über die Schulter gucken kann.
Okay. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir hatten, also es ist jetzt ein anderes Beispiel, wo tatsächlich der Angriff schon durchgegangen ist, eine Ransomware. Es war dann im öffentlichen Betrieb, gar nicht so weit weg von Deutschland, auch ein deutschsprachiges Land. Und auf einmal war klar während des Ransomwares, weil die Segmentierung nicht richtig stattgefunden hat, dass gewisse Funktionen nicht mehr möglich waren, wie zum Beispiel, dass man neue Reisepässe aufstellen durfte. Das heißt, die Bewohner konnten sich ihre Termine streichen lassen für die nächsten 6 Monate. Das heißt, wenn wir dann eben den Einfluss, den Impact besprechen und wie lange es gedauert hat, eben die Recovery-Phase durchzuführen, die dauert normalerweise bei einem Ransomware-Vorfall sehr lange, dann ist das ein ganz interessantes Beispiel für Unternehmen, die kritische Daten haben oder auch kritische Funktionen haben, kritisches Unternehmen, wie lange es dauern kann bei dem Wiederaufbau nach einem Cyberangriff.
Also digitale Prozesse des Staates, die dann sozusagen, ich meine, wir hatten das in Deutschland auch, da ist in einem Landkreis ja auch der Notstand aufgerufen, wo da wurde tatsächlich sogar, glaube ich, das Militär rausgeschickt. Also die Bundeswehr hat da eine Unterstützungsfunktion nachher gehabt. Okay, Theorie. Magst du noch mal was zu dem Response-Team? Also wer macht es denn dann wirklich? Was sind denn, also ich sehe ja auch, du sitzt im Basement, das scheint ja der normale Arbeitsort eines Incident-Responders. Du sitzt wahrscheinlich in so einem War-Room im Keller abgedunkelt. Freue mich aber, dass du deinen schwarzen Hoodie jetzt gegen ein Hemd getauscht hast für das Webinar. Aber wer ist denn das? Wer macht denn das tatsächlich? Wie viele hat Sophos, die da wirklich 24/7 zur Verfügung stehen? Wie groß ist unsere schnelle Eingreiftruppe?
Wir haben tatsächlich verschiedenste Teams. Wir haben ein dediziertes Incident Response Team, weil wir der Annahme sind, und das ist auch bei der Industrie so standardisiert verstanden, dass Incident Response richtig Vollzeit gemacht wird. Okay. Sprich, die Erfahrung, die man im Incident Response tagtäglich sammelt, bei der Bearbeitung von Incidents, bei der Bearbeitung von Vorfällen tagtäglich, die ist essentiell, um bei einem sehr, sehr schwerwiegenden Vorfall richtig und schnell zu arbeiten. Deswegen haben wir ein 24-7-Team. Wir bestehen aus weit über 45 Incident Response Analysten. Das heißt, wir können verschiedenste Zeitzonen auch und das verschiedene Zeitzonen auch arbeiten. Und wir sind auch geografisch verteilt. Ja, das weitere Team, wir haben ja auch unser Forschungsteam, das Sophos Labs Team. Das besteht aus weit über, ich weiß gar nicht, zig Hunderten, 400 Forschern. Was sehr nützlich ist, weil bei einer Malware-Analyse können wir uns dann immer auf die spezialisierte Fähigkeit eines Android-Malware-Analysten oder eines Windows-Linux, was auch immer, Malware-Analysten verlassen.
Also spezialisierte Funktion nehme ich jetzt mal mit, auch nichts, was man nebenbei macht, was jetzt auch nicht vielleicht ein Supporter oder ein IT-Admin mal ebenso nebenbei macht, sondern eine Expertise, die dazu kontinuierlich ausgebaut wird und du machst dann nur das. Und du hast eben auch eine Kommunikation oder ein Backend zu irgendwelchen Experten, um sowas wie eine Malware-Analyse zu machen, was du da nicht dazu buchen musst. Ja, das ist, finde ich, jetzt auch nochmal ganz spannend.
Ja. Kannst du denn, und ein Punkt noch dazu, Sebastian, du hast es richtig angesprochen, es ist spezialisiert, aber Incident Response ist sowohl IT-Security als auch Chefsache, sowohl IT-Support als auch jemand im Marketing gehört zu den Prozessen hinzu. Okay. Die Meldung über ein Incident kann von jedem kommen. Sie ist nicht ausgeschlossen oder nicht nur auf den Sicherheitssystemen ausgeschlossen, dass sie nur von dort kommt. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man auch eine Kultur schafft im Unternehmen für Cybersecurity, so eine Awareness, eine Mentalität schafft, damit jeder Mitarbeiter, damit jeder versteht, wenn es einen Vorfall gibt, dann nehmen wir das ernst, dann reagieren wir schnell, dann melden wir das an den richtigen Personen und dann gibt es diese Prozesse.
Ja, spannender Hinweis. Sicherheit ist Chefsache ist, glaube ich, so ein Slogan, der schon eine ganze Weile kursiert. Also das ist ja dann, wer trägt die Verantwortung? Ja, wer haftet vielleicht mit seinem eigenen Kapital als Geschäftsführer? Also wer entscheidet denn auch wirklich, zahlen wir Ransomware, holen wir Incident Response rein oder wer deklariert den Notfall? Aber was ich jetzt cool fand, was du nochmal angebracht hast, dass es um die Cyber-Security-Kultur des Unternehmens geht. Es gibt ja immer so viele Geschichten, ja, Awareness schaffen und dann noch Phishing-Tests machen, alles super, aber es muss sich tatsächlich jeder verantwortlich fühlen und jeder darf auch, ich sage jetzt mal, nicht petzen, aber darf auch Meldung machen über IT-Probleme, um dann eben auch mehr Daten zu kriegen, mehr Signale zu kriegen, wo stimmt vielleicht irgendwas nicht. Und dann gibt es vielleicht auch ganz oft, nee, ist nur eine Fehlfunktion oder ist gerade, was hat nicht funktioniert, falsch mit Fehlbedienung, aber es können eben auch wichtige, frühzeitige Zeichen sein, um in so einen Incident-Response-Plan oder in so einen Vorfallsbearbeitungsplan zu fallen.
Ja, und da darf auch niemand bestraft werden, ne, wenn etwas schief geht. Okay. Nehmen wir mal an, etwas wird ausgeschaltet, sei es eine Sicherheitsrichtlinie. Etwas wird eingeschaltet, sei es ein Account, sei es vielleicht auf der Firewall wird ein Port offenbart. Ne? Und das wird dann aufgefasst. Das sind Dinge, die wir in einem Prozess einarbeiten. Wie entdecken wir diese Dinge? Wie erkennen wir diese Dinge? Aber sie sollten nicht dazu führen, dass wir unsere Mitarbeiter bestrafen, sei es jemand, der vielleicht eine normale E-Mail-Arbeit erledigt oder auch nur, wie eben schon gesagt, im Marketing ist oder sei es jemand, der in der IT ist. Das sind Dinge, aus denen wir immer lernen müssen.
Also eben kein Layout-Problem. Don't blame the user. Es ist sozusagen keiner schuld, wenn er da auf den Link geklickt hat, sondern er sollte lieber da einen Hinweis geben. Das war jetzt die Theorie, Lifecycle. Ich glaube, wir werden uns da noch mal ein bisschen drauf beziehen. Auf der nächsten Folie, jetzt hast du uns auch, glaube ich, ein echtes Beispiel mitgebracht aus dem War Room, aus dem schmutzigen Nahkampf. Möchtest du da uns vielleicht mal erleuchten oder an dem Beispiel ein paar Sachen noch erläutern oder erklären?
Gerne. Ich fange erstmal ganz vorne an. Unser Instant Response Team ist global tätig. Wir bekommen Kunden aus allen Ländern. Wir hatten bereits Kunden aus Afrika, Europa, Amerika, Asien, Südamerika natürlich auch. Und wir arbeiten tatsächlich an Sicherheitsvorfällen, die vor der Ransomware anfangen, sei es die Übernahme eines Accounts, sei es die Exploitation einer bekannten Schwachstelle und danach Aktivität im Netzwerk, das Verbreiten an sich, was zu Datenabfluss oder Verschlüsselung führen soll oder eben auch ganz speziell Datenabfluss und die Verschlüsselung selber. Und wir arbeiten in der Woche generell an ungefähr 5 bis 10 Sicherheitsvorfällen. Das hier war ein ganz, ganz interessanter Sicherheitsvorfall, an dem wir leider zu spät rangekommen sind, weil die Firma selbst wollte den Vorfall erstmal selber bearbeiten. Das ist dann in der automotiven Industrie gewesen. Und wie es sich normalerweise habt, gab es einen überschaubaren Fehler. RDP musste zugänglich sein, um den Management-Server von außen zu erreichen. Das heißt, der Port wurde freigesetzt. Und das an sich darf man ja machen, aber die Angreifer lauern darauf. Und wenn ich sage lauern, dann sprechen wir hier tatsächlich von Tools, die gebaut werden, die automatisiert Scanning durchführen nach Infrastruktur, die offenbart wird. Ja, sei es RDP, sei es jegliche anderen Protokolle, sei es jegliche Systeme. Und das wird dann eben mit Schwachstellen gematcht, damit man die eben ausnutzen kann. Und eine solche Gruppe, die hat sich dann die Lockbit-Ransomware ausgesucht. Ja, die ist reingekommen, Brute-Forcing, Passwort übernommen, ins Netzwerk, hat dann durch Verhaltensweisen, die einem Admin ähneln, ja, die Nutzung von PowerShell, die Lolbins, die es gibt, hat man eben Daten gesammelt, zusammengeworfen, gesippt, hat dann ein weiteres Tool genutzt, RC-Clone. Das hilft mir dann eben dabei, Daten zu verschicken und dann einfach zu Mega-Upload. Ein recht sicherer Cloud-Hosting-Anbieter, der mir vergewissert, dass die Daten dann nicht wieder wegkommen als Angreifer. Und dadurch waren die Daten bereits exfiltriert, geklaut von der Lockbit-Gruppe. Das ging sehr, sehr schnell.
Am Schritt 1, also Daten sammeln, klauen und hochladen war der erste Schritt, okay. Ja.
Genau, damit fängt es an. Danach wurde Mimikatz genutzt. Das ist ein spezialisiertes Tool, was mir dabei hilft, Passwörter aus dem laufenden Speicher einer Maschine rauszusaugen, in eine File zu werfen und dann kann ich mir erraten, welche Passwörter dahinter stehen mit dem Usernamen. Das Ziel dahinter war einfach nur einen Admin-Account zu bekommen. Und das Ziel hinter dem Admin-Account war es dann eben PSExec zu nutzen, was ausgeschlossen war vom Scanning. Das heißt, es wird intern im Netzwerk genutzt, PSExec. Aber der Angreifer dachte sich, ich nutze das selber, weil ich das jetzt mit dem Admin-Account rechnerfern verteilen kann als Ransomware. Und da waren wir dann bei der Lockbit-Ransomware.
Mir wird schon ganz heiß, wenn du das so sagst. Aber lass uns mal noch bei dem Beispiel. Ich habe auch schon Angst, weil da ist noch so viel Platz auf der Folie, was da gleich noch passiert. Aber also in diesem Fall keine Schwachstelle. Brute Force, wie gesagt, Account-Übernahme oder sozusagen erraten, Brute Force oder auch Zugangsdatendiebstahl. Es gibt irgendwie, ich habe auch ein Port, den ich sozusagen exposed habe, wo ich sozusagen angreifbar bin, dann würde man heutzutage auch sagen, vielleicht auch nicht das Beste. Also VPN oder Zero Trust Network Access sind halt schon etablierte Sachen, wo man sich vor sowas schützen könnte. Was ich jetzt lustig finde, eigentlich ist es nicht lustig, ist natürlich traurig, dass du gesagt hast, rechtssicherer Hoster. Also hier werden Daten offenbar nach oben geladen. Wir haben das, glaube ich, gestern hatte das Michael auch angebracht als Beispiel. Da sind 40 Gigabyte hochgeladen worden. Da frage ich mich natürlich, warum merkt man das nicht? Oder warum habe ich keine Tools oder offenbar keine Visibilität, um sowas zu sehen? Ja, Auslastung auf der Leitung dann natürlich, aber auch vielleicht so eine Art Performance-Monitoring, dass ich irgendwie zeitnah zumindest sehe, was für eine Auslastung meine Leitung hat über Firewall-Logs oder was auch immer. Und dann muss eigentlich erst beweisbar böse wird. Mimikatz, wie gesagt, liegt vielleicht als Datei vor, vielleicht auch nur im Speicher und ganz am Ende erst. Und du hast da ein ganz schlimmes Wort gesagt, Exclusion, Ausnahme. Genau. Kannst du da nochmal was zu sagen, wo der ein guter Admin vielleicht ein bisschen resilienter gewesen wäre oder wo er sozusagen so ein paar Stufen in dieser Angriffskette vielleicht besser hätte sein können?
Ja, als das Ziel als Admin oder als Sicherheitsbeauftragter Mann ist oder Frau, ist es ja immer, dem Angreifer das Leben so schwierig wie nur möglich zu machen, ne? Bis wir den Angreifer erkennen und dann rauswerfen. Ja? Wir rechnen ja damit, dass der Angreifer ins Netzwerk kommt. Das ist ja klar. Der Angreifer kommt irgendwann mal ins Netzwerk und wir machen es dem so schwierig wie möglich. Und dazu gehört auch, keine unnötigen Ausschlüsse zu machen oder keine sehr breit angelegten Ausschlüsse zu machen. Wie zum Beispiel, brauche ich all diese Admin-Accounts? Brauchen all diese Accounts, die ich auf der AD habe, auch diese Zugriffe, die sie haben? Kann ich mein Netzwerk weiter segmentieren? Muss ich PSExec und die SysInternal Suite, die PS-Tools, muss ich die alle ausschließen global? nutzen wir überhaupt PSKill, IOBIT Uninstall, PC Hunter? Das sind alles Tools, Gmail, und dann könnte ich noch zig weitere nennen, die von Angreifern genutzt werden, um Sicherheitstools auszuhebeln. Und das sind genau die Tools, die auch von uns intern genutzt werden. Das heißt, ich muss die entweder aus den Ausschlüssen rausnehmen, um ehrlich zu sein, oder ich muss die sehr, sehr fein anlegen, wo die nur auf bestimmten Maschinen zugänglich sind.
Also ich würde es jetzt mal mit Baseline übersetzen oder Hygiene. Also wie gesagt, wissen auch, was konfiguriert ist, das auch zu reviewen, vielleicht mal so einen Sicherheitscheck zu machen. Pentest kann natürlich auch mal spannend sein, obwohl ich kein Freund von Pentest bin, weil du hast es selber gesagt, reinkommen sie immer. Assume Breach, man muss eigentlich davon ausgehen. Und eigentlich, ich kann es aus meiner Vergangenheit auch noch sagen, sind wir bei allen Pentests auch immer reingekommen. Das ist sozusagen relativ lame. Sondern die Frage ist, was passiert denn eigentlich, nachdem man reingekommen ist? Wie schnell sieht das jemand? Ja, also klar, bevor der Angreifer das Unternehmen erreicht hat, haben wir sozusagen die schlechte Karte, können wir nichts. Aber in dem Augenblick, wo er drin ist, wo er irgendwie eine Grenze überschritten hat, haben wir eigentlich immer die besseren Karten, wenn wir hingucken, wenn wir auf Alarme reagieren, wenn wir sozusagen ja wachsam sind.
Ja, es gibt nur eine Black Hat Talk, also Black Hat eben so eine Veranstaltung in den Staaten, die über Cybersecurity sehr renommiert, und da ist das Thema eben, rechne immer damit, dass du einen Tag vor einer Ransomware stehst.
Ja. Okay.
Das ist dann eben die Kultur, die geschaffen wird, nicht paranoid, wie gesagt, es muss sehr, sehr besonnen, sehr, sehr ruhig vorgegangen werden, weil ansonsten kannst du keine Analyse richtig durchführen, aber rechne immer damit, dass es bei dir ein offenes Tor gibt. Irgendwo ein Loch wie RDP, wie ein Management-Interface eines Netzwerktools, oder dass du gewisse Partner hast, Firmen hast, die direkt an dein Netzwerk angeschlossen sind, über die ein Angriff reinkommen könnte, wo du überhaupt keine Kontrolle hast. Was sind die Faktoren, die du beeinflussen kannst als interner Sicherheitsadmin?
Also Assume Breach finde ich super, und dass du den Mindset auch nochmal so definierst, dass es eben nicht Paranoia getrieben ist oder nach dem Motto, ey, du kannst sowieso nichts tun, das ist ja auch manchmal eine Diskussion, die wir kriegen, sondern ey, das ist eine Challenge, und nimm es als sportliche Herausforderung. So, es gibt die Möglichkeiten, du musst halt sozusagen ja in den Nahkampf gehen, in den schmutzigen Kontaktsport. Weil du gesagt hast, Paranoia und Black Hat und Diskussion. Ja, wenn einer getroffen ist, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Herz ist dann immer mit den Betroffenen eher. Es gibt dann meist immer so eine Schadenfreude-Community, die dann auch immer alles besser wissen und dann auch alles posten. Und dann hast du 1000 Community-Posts oder Gästebücher, ich weiß nicht, ob man das noch so nennen kann, wo dann gesagt wird, ja, und einer, der mir eigentlich Schmerzen bereitet, ist immer so, ich sag's jetzt einfach mal als Zitat, mit Linux wäre das nicht passiert. Was sagst du denn dazu, Daniel?
Mit Linux wäre das nicht passiert. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es noch weitere Beispiele, wie zum Beispiel VMware oder gewisse virtuelle Maschinen. Meine Meinung ist, man muss sich zuerst einmal ganz bewusst machen, wie die Sicherheitslage aussieht. Wie zum Beispiel, dass Linux ganz oft als Lateral Movement Punkt genutzt wird. Das heißt, Linux wird ganz speziell genutzt, um von Host zu springen oder auch auf den Host zu lauern. Tatsächlich hatten wir einen Sicherheitsvorfall vor 3 Monaten, wo die Linux-Server zuerst betroffen waren.
Aha.
Und der Angreifer da 3 Wochen gelauert hat. Ja, das heißt, wenn ich mit der Annahme, auf Linux geschieht nichts und ich auf Linux muss ich gar nicht schauen, da muss ich gar nichts deployen, keine Sicherheitssoftware drauf tun, dann bin ich bereits einen Schritt zurück und habe einen gewissen Teil meines Netzwerks nicht geschützt und keine Visibilität darauf. Des Weiteren gibt es bereits den Fall, dass Linux Ransomware am Fortschreiten ist. Es gibt weitere Ransomware-Gruppen, die speziell auf Linux zugreifen und auch speziell Linux angreifen. Und wir sehen auch ganz oft heutzutage, dass die ESXi verschlüsselt wird bei einer virtuellen Maschine. Ja? Also die volle virtuelle Disk wird verschlüsselt auf der WMDK-Level. Das heißt, das Argument Linux, bei mir kommt nichts vor, würde ich sofort zurückschieben und sagen, nein, die sind auch verboten.
Okay, spannend. So, dann, wie gesagt, ich habe schon Angst, die Folie ist noch so weiß. Was passiert denn da noch oder was ist jetzt bei diesem exemplarischen Vorfall denn? Wie ist es denn da weitergegangen? Oder wann sind wir ins Boot geholt worden? Fragen wir doch mal so.
Also jetzt sind wir noch am Wochenende. Ne? Okay. Das heißt, jetzt sind wir noch am Samstag. Das heißt, der Kunde selber weiß noch nicht, dass da etwas vorgekommen ist, weil innerhalb von den nächsten 2 Stunden wir reden hier tatsächlich von 2 Stunden bis zu der letzten Ausführung der Ransomware, wo die Daten verschlüsselt wurden Und die Verschlüsselung braucht eine Weile, aber innerhalb von 2 Stunden wird sie normalerweise durchgeführt. Bis zu der Hive-Ransomware jetzt, also eine weitere Gruppe, die über den gleichen Weg ins Netzwerk gekommen ist, über den RDP-Management-Server, wurde dann nochmals RDP genutzt. Und dann wurden die verschlüsselten Daten verschlüsselt durch die Hive-Ransomware. Ja? Das heißt, die Hoffnung, die Daten jetzt zurückzubekommen, die ist schon mal weg. Weil ansonsten muss ich 2 Ransomware-Gruppen bezahlen und bei der kontinuierlichen Entschlüsselung kann ich gar nicht vergewissern, dass die Daten dann auch zurückkommen. Aber damit hat es sich auch nicht, weil die Firma hat dann angefangen, den Wiederaufbau durchzuführen. Ja, wir haben den Zyklus uns eben angeschaut, wir haben es identifiziert. Ja klar, weil auf einmal stand auf dem Desktop, du wurdest verschlüsselt und du musst jetzt auf einmal, ich sage jetzt nicht die Summe, aber du musst jetzt sehr, sehr viel Geld zahlen. Wir reden hier von Hunderten, Tausenden. Und es wurde angefangen, durch die Backups den Wiederaufbau zu leisten, durch die Backups ein neues Netzwerk aufzusetzen. Aber was man übersehen hat, ist, dass die Ursache tatsächlich noch da war. Die Ursache wurde nicht analysiert, nicht bearbeitet, nicht entfernt. Und nach 2 Wochen über den RDP-Management-Server kam noch eine Ransomware rein, die dann eben Black Cat Alpha V nutzt. Die Gruppe hat die Ransomware-Variante benutzt. Die hat ein Atira Agent, Remote Management Tool für Persistenz. Selbst wenn die Maschine runtergefahren wird, hochgefahren wird, bin ich immer noch auf der Maschine drauf. Das hat die genutzt und dann auch Daten nochmals exfiltriert und dann Ransomware verteilt, ja, und dann auch natürlich ihre Handlung vertuscht und auch selber sich versteckt. Ja. Also ein super Beispiel davon, dass Ransomware wiederkommt, dass Ransomware opportunistisch ist und die Einfallstore recht simpel und recht oft die gleichen sind. Man wartet nur darauf, bis sich etwas geöffnet hat. Und dann drittens sehen wir dann auch, dass die Ziele dieser Ransomware-Gruppen immer die gleichen sind. Und das haben wir dann auch hier gesehen in den 3 Angriffen, die zur gleichen Zeit bei einer Firma stattgefunden sind. Und dann hat die Firma Rapid Response von Sophos angerufen, hat gesagt, okay, das ist doch ein größerer Vorfall. Wir kommen hiermit nicht klar. Nächste Woche gibt's noch einen Angriff. Was könnt ihr machen? Und wir haben angefangen, Ursachenanalyse geleistet. Wir haben die Schritte sind wir durchverfolgt. Wir haben Empfehlungen gegeben, um tatsächlich das Netzwerk zu härten, zu stärken. Und dadurch haben wir dann eben den Wiederaufbau der Firma bei dem Wiederaufbau geholfen.
Also ihr seid sozusagen bei der letzten Infektion dann rückwärts und habt das rekonstruiert, wer wann wo drinne gewesen ist und dass da nacheinander 3 Gruppen aktiv waren. Genau. RDP wird ja scherzeshaft gerne mal auch als Ransomware Distribution Protokoll bezeichnet, was in diesem Moment ja auch wohl der Fall war. Was für mich immer noch ganz spannend war, RDP ist nicht nur ein Eintrittsvektor, ja, erraten, gehackt, keine Ahnung, vielleicht auch über eine Schwachstelle, sondern ist auch intern, glaube ich, auch ein Lateral Movement Faktor. Das heißt, diese Idee, auch draußen ist alles unsicher, drin ist alles sicher, also eine Segmentierung und RDP blocken oder deaktivieren kann intern eben auch eine sinnvolle Maßnahme sein. Jetzt hast du ja hier 3 spezifische Gruppen genannt, die ja Namen haben, die sich vielleicht selber gegeben haben oder die vielleicht auch so getauft wurden. Wie viele Gruppen gibt es da draußen? Habt ihr da Telemetrie? Beobachtet ihr das? Wie identifiziert ihr die Gruppen? Wie beeinflusst das vielleicht auch die Response? Also wenn ihr wisst, okay, das ist jetzt Lockbit oder das ist Alpha Black Cat.
Also ja, wir verfolgen diese Gruppen mit, diese Ransomware-Gruppen oder eben die Gruppen, die Ransomware speziell nutzen. Und da mache ich eben diese Abtrennung, weil es gibt ja heutzutage das Ransomware-as-a-Service-Modell, wo klar verstanden wird, dass Angriffe mehrstufig sind. Von der ersten Gruppe, die mir Zugriff oder Zugang aufs Netzwerk verschafft, zu der Gruppe, die dann eben im Netzwerk sich verteilt, wie eben RDP, wie du es gesagt hast, Sebastian, bis eben zu der Gruppe, die dann eben die Software kreiert, ja, die Ransomware schafft. Es gibt mehrere Dutzende Ransomware-Gruppen. Es gibt Gruppen, die nicht mehr aktiv sind. Es gibt Gruppen, die sich einfach neu geschaffen haben, ja, einfach ein Rebranding gemacht haben. Das heißt dann, dass die Mitarbeiter sich zu einer neuen Gruppe zusammengeschlossen haben. Ja. Ein ganz bekanntes Beispiel ist Conti Leaks, was letztes Jahr rauskam, die Veröffentlichung der Texte zwischen den Mitarbeitern der Conti-Gruppe, die dann eben gezeigt haben, dass eine solche sehr bekannte und sehr erfolgreiche Gruppe wie Conti mehr als 100 Mitarbeiter hatte, einen Umsatz von mehr als 100 Millionen im Jahr gemacht hat. Und was ich ganz interessant fand, was ganz viele Leute nicht verstehen, ist, dass diese Gruppen hoch spezialisiert sind. Ja? Das heißt, es gibt diesen Stereotyp, dass es einen Hacker gibt, der kann alles machen. Stimmt nicht. Diese Ransomware-Angreifer haben sehr viele Leute, die zusammenkommen bei einem Angriff. Es gibt Experten im Backup-Bereich, es gibt Experten im Linux-Bereich, im Windows-Bereich. Und diese Experten schließen sich bei solch einem Angriff zusammen, um zum Beispiel die Backups zu löschen, um zum Beispiel eine Ransomware zu verlegen. Ja? Dieses Zusammenschließen, diese Taktiken, diese Fähigkeiten, die müssen tatsächlich überwacht werden. Und das machen wir in unserem Threat Intelligence Team, was in unserem Managed Detection Response Team sitzt. Wir überwachen diese sogenannten Taktiken, die Techniken, die Prozedere, TTPs wird es genannt, damit wir bei einem Vorfall sofort verstehen, was ist denn das Ziel?
Okay.
Wo soll es denn hingehen? Wo kam es denn her? Ja, diese Intelligence, Cyber Threat Intelligence wird von uns genutzt bei der Auswertung jedes Angriffes.
Also am Ende müssen sozusagen auch immer Experten die bösen Experten matchen. Also wir müssen tatsächlich Feuer mit Feuer bekämpfen. Das heißt, wir müssen die Human Power oder das, die Knowledge, die auf der bösen oder auf der dunklen Seite ist, die müssen wir sozusagen auch auf der eigenen Seite matchen, sonst ist es ein ungleicher Kampf.
Auf jeden Fall.
Ja, Daniel, super, vielen Dank. Ein Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte, also wir haben über diesen Response-Lifecycle gesprochen, fand ich total spannend, da ein paar Infos zu kriegen von dir, auch diese Zeit, diese Kritikalität und auch, wie du es gerade im Beispiel gesagt hast, jemand, der das selber mal gemacht hat, also einmal Incident Response nochmal und beim dritten Mal merkt, okay, war doch nicht so richtig, jetzt hole ich mir die Experten rein. Und sehr lehrreich fand ich auch die Hinweise von dir, ja, Ursachenanalyse, wo kam es her? Also wirklich komplett ganz viel investigative Analyse, um dann eine Entscheidung zu treffen. Ja, also wo kriege ich meine Daten her? Linux, macOS, Mobilgeräte nicht außer Acht zu lassen, auch den E-Mail vielleicht als Eintrittsvektor mit zu integrieren, da eine Visibilität zu haben und vielleicht auch zusätzliche Telemetrie in dieses Gesamtbild einfließen zu lassen. Vielen, vielen Dank. Wir sind, glaube ich, am Ende. Morgen gibt es nochmal eine Edition SOS Week 3. Da geht es tatsächlich nur in Anführungszeichen um die Technologie, die ich davor oder die Manpower, die ich davor ins Feld führe. Also jetzt nicht die Feuerwehr, über die wir heute gesprochen haben, nicht ums Incident Response Team, sondern um Managed Response, die vielleicht vorher eingreift. Und auf dieser Folie haben wir auch noch zwei weitere Ressourcen hinterlegt. Also natürlich Kontakt, kommen Sie gerne auf uns zu. Und weil wir sehr viel über Incident Response und den Plan dazu gesprochen haben, da vielleicht auch einfach mal auf sophos.com/plan gibt es, glaube ich, eine sehr schöne Vorlage, an der man sich abarbeiten kann oder wo man zumindest die erste Idee kriegt. Ich möchte einen Incident Response Plan haben. Wo fange ich überhaupt an? Danke dir, Daniel. Und bis demnächst.
Danke dir, Sebastian. Danke auch noch alle. Bis demnächst.
Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren. Der Podcast von Sophos.